Ja, ich möchte heute mit einem Zitat starten, einem starken Zitat, wie ich auf jeden Fall finde, von Otto Wassermann. Der hat mal geschrieben: Wir Christen sind das Licht der Welt, vielleicht nur 40 Watt, aber 40 Watt machen die Stube hell. Ich finde es deshalb ermutigend, weil 40 Watt nicht viel ist, wenn man sich mit Birnenstärken auskennt. Es geht ja viel höher, aber es ändert etwas. Und das ist die Realität. Licht verändert Leben, bringt Hoffnung, macht alles neu. Und wir haben schon gehört, wir sind aufgefordert als Christen, ja Licht der Welt zu sein. Und wir geben nicht das Licht weiter, was von uns kommt, sondern wir sind so wie der Mond. Wir reflektieren das Licht, das Gott in unser Leben gestrahlt hat, das sollen wir weitergeben. Wir sind nur Weitergebende, nicht Selbstleuchtende. Wir müssen nur weiterreichen. Und ich finde es deshalb erbaulich, auch wenn du manchmal denkst, oder ich bin ja nur ein kleines Licht, ich leuchte nicht stark. Das darfst du auf jeden Fall aus der Predigt mitnehmen, das macht einen großen Unterschied. Wer mal so im ganz Dunkeln war und nur eine Kerze anzündet, weiß, es wird alles anders, man sieht was, man hat Hoffnung. Wir schauen uns heute das Leben von Stephanus an. Das ist jetzt ein bisschen kontraproduktiv, weil der war ein recht helles Licht. Der hat strahlend geleuchtet, aber dafür nur kurz gelebt. Aber er war ein starkes Zeugnis für Christus. Und das wollen wir uns heute anschauen. Ein Licht für Jesus aus Apostelgeschichte 6, die Verse 8 bis 15. Ich lese mal mit euch den Text. Da heißt es: Stephanus war ganz erfüllt von der Gnade und Kraft Gottes. So konnte er beim Volk Wunder und große Zeichen vollbringen. Da traten Leute auf, die Stephanus in einen Streit verwickelten. Einige gehörten zur Synagoge der Freigelassenen. Das waren Juden, die Sklaven gewesen waren und dann wieder freigelassen wurden, gab es manchmal. Andere gehörten zu der Synagoge der Juden, die unterschiedlicher Herkunft waren. Sie stammten aus Kyrene und Alexandria, aus Kilikien. Ganz interessant, aus Kilikien stammt auch Paulus, der vielleicht sogar dabei gesessen hat. Später ist er auf jeden Fall dabei. Und der Provinz Asia. Stephanus aber redete mit großer Weisheit und in der Kraft, die Gottes Geist ihm gab. Deshalb konnten sie seinen Worten nichts entgegensetzen. Also stifteten sie einige Männer zu der Aussage an: Wir haben gehört, wie er Mose und Gott gelästert hat. So hetzten sie das Volk, die Ratsältesten und die Schriftgelehrten gegen ihn auf. Da ergriffen sie Stephanus und schleppten ihn vor den jüdischen Rat. Dort ließen sie falsche Zeugen auftreten, die behaupteten: Dieser Mensch hört nicht auf, Reden gegen diese heilige Stätte und gegen das Gesetz zu führen. Wir haben gehört, wie er gesagt hat, Jesus, der Nazarener oder Nazoräer, wird diese Stadt niederreißen. Außerdem wird er die Vorschriften des Gesetzes umstürzen, die Mose uns gegeben hat. Alle Ratsältesten blickten Stephanus gespannt an. Da merkten sie, dass sein Gesicht leuchtete wie das eines Engels. Ich möchte mal so drei Lichtblicke mit uns auf diesen Text werfen. In der späteren Predigt kommt dann die eigentliche Predigt, die Stephanus hält, die längste, die im Neuen Testament aufgezeichnet ist, außer der Bergpredigt. Das schaffen wir heute nicht, aber wir wollen diesen Text einmal bis hierhin beleuchten. Der erste Gedanke habe ich geschrieben: ein Leben voller Gnade und Kraft. Wisst ihr, interessant ist, wenn man fragt, wer Stephanus war, man erfährt weder, wie seine Eltern hießen, noch wo er herkam, man erfährt auch nicht seinen Beruf. Warum? Weil die Bibel oft mehr Wert darauf legt, wer jemand in Jesus ist, als das, was er vorher gewesen ist. Und so wird Stephanus auch beschrieben, als der, der in Jesus war. Im Text vorher wurden ja Diakone berufen, Armenpfleger für die Gemeinde, weil es vorgekommen ist, dass Witwen aus die Griechisch sprachen, die wurden beim Verteilen des Essens benachteiligt. Die Gemeinde hat dann Diakone berufen, 7 Männer waren das damals. Und für diese Männer galten bestimmte Kriterien, die auch alle Stephanus erfüllen musste. Wir finden in Apostelgeschichte 6, Vers 3, da heißt es: Seht euch nach 7 Männern in eurer Mitte um, die einen guten Ruf haben und voll Geistes und Weisheit sind. Also ein guter Ruf war klar. Und interessant wird bei Stephanus und den Diakonen oft dieses Wort voll benutzt. Voll im positiven Sinne, ne? Man kann auch anders voll sein. die waren voll im positiven Sinne. Hier heißt voll Geistes und Weisheit. Also Stephanus, wenn er voll des Heiligen Geistes war, war ein Mensch, der sich vom Heiligen Geist leiten ließ. Der gehört hat auf das, was Gott ihm sagte und gesagt hat, Herr, du bist der Herr, leite mich, lenke mich. Das war ihm wichtig. Und das hat man ihm abgespürt. Er war voll dieses Heiligen Geistes. Er hat sich Gottes Kontrolle unterworfen. Dann heißt es, er war voller Weisheit. Weisheit ist also das praktische Wissen, das, was Gott gesagt hat, im Leben umzusetzen. Gottes Gebote im Leben umzusetzen. Wir alle wissen viel von Gott. Aber Stephanus war ein Mann, der nicht nur viel von Gott gewusst hat, der hatte auch die Weisheit, das im Leben umzusetzen. Der lebte auch so. Der konnte das also in seinem Leben Realität werden lassen. In Vers 5, Apostelgeschichte 6, Vers 5 heißt es, wird Stephanus genannt, sie wählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes. Den Heiligen Geist hatten wir schon. Voll Glaubens heißt, Stephanus war ein Mann, der starken Glauben hatte. Glauben heißt, er hat Gott vertraut, auch wenn viele Dinge dagegen sprachen. Er hat gesagt, Herr, du hast das gesagt, ich tue das so, auch wenn ich nicht weiß, warum oder wie das funktionieren soll. Ich nehme dich beim Wort. Und er hatte einen starken Glauben, darum wird geschrieben, voll Glaubens. Vertrauen in seinen Herrn, egal was kommen mochte. Und jetzt in Vers 8 in unserem Text heißt es, Stephanus aber voll Gnade und Kraft. Also voller Gnade. Gnade heißt, dass ich weiß, dass ich selber vor Gott nicht bestehen kann, dass ich Gottes Hilfe brauche. Gott beugt sich zu mir hinab, reicht mir die Hand, nimmt mich in der Hand und führt mich durchs Leben. Und voller Gnade heißt, in diesem Wissen hat der Stephanus gelebt. Der wusste nicht, ich bin der Größte, nicht ich kann das Leben reißen, nicht ich habe alles in der Hand, sondern ich gehe an der Hand meines Herrn durchs Leben. Und deshalb konnte der Stephanus Armenpfleger werden. Es war vielleicht nicht der offensichtlich größte Job in der Gemeinde, aber der war demütig, weil er weiß, der Herr führt mich in der Hand. Und so hat er gelebt, voller Gnade. Und andere haben ihm das abgespürt. Es gibt Menschen, die leben voller Härte. Aber bei Stephanus hat man gespürt, der mochte die Menschen, denen er gedient hat, weil er aus der Gnade gelebt hat. Wir erfahren, er war voller Kraft, weil er eben so abhängig gelebt hat von Gott, im Heiligen Geist gelebt hat, sich Gott ganz hingegeben hat, hat Gott ihm die Möglichkeit gegeben, dass er Zeichen und Wunder tun konnte. Das konnten bis dahin nur die Apostel in der Apostelgeschichte. Jetzt plötzlich kann es Stephanus auch, weil er sich einfach Gott zur Verfügung gestellt hat und Gott entschieden hat, durch Stephanus will ich das tun. Also wenn man das so zusammenfasst, kann man nur sagen, wow, was für ein Mann, was für eine Beschreibung für einen Menschen. Man könnte es mit einem Satz sagen, das Herz von Stephanus brannte für Jesus. Darum ist er so beschrieben, weil er ein Herz für Jesus hat. Und wisst ihr, warum ich dieses Adjektiv voll hier mehrmals beschrieben habe? Das fordert uns heraus, mich fordert es heraus. Voll Jesus zu sein in meinem Leben. Die Frage, bin ich das? Reicht es mir nicht manchmal, halb voll zu sein, so Jesus halb zur Verfügung zu stehen? Ich weiß nicht, wie du bist. Manchmal sagen wir, Herr, ich will dir nachfolgen, aber nicht heute, nicht in dieser Situation. Da muss ich mich irgendwie durchbeißen, da kann ich nicht so leben, da muss ich anders handeln. Oder dass ich sage, Herr, ich möchte dir gerne nachfolgen, aber der Preis, der ist mir jetzt zu hoch. Wenn ich das sage, was ich wirklich denke, was du mir sagst, dann weiß ich, es wird Ärger geben und das kann ich gerade nicht gebrauchen. Die Frage an dich und mich ist, wie viel halte ich zurück? Wo bin ich nicht bereit, voll Jesus zu sein? Wie oft bin ich bereit, mit weniger auszukommen? Ein alter Bundespräsident hatte vielleicht nicht zu Unrecht gesagt, ein halbes Christsein ist ein ganzer Unsinn. Man kann nicht auf Dauer halb mit Jesus leben. Man muss sich entscheiden. Wisst ihr, dieses Wort aber, unsere Einwände, das hat die Arbeit im Reich Gottes schon oft gehindert, dass wir dann gesagt haben, Herr, eigentlich schon, aber, und dann kommen viele Argumente, warum es manchmal nicht geht. Als Jesus die Jünger Jesu auffordert, ihre Netze zurückzulassen und ihm zu folgen, wären sie bei ihren Netzen geblieben, hätten sie all das nicht erlebt, was noch gekommen ist. Sie wären keine Menschenfischer geworden, sondern Fischer am See Genezareth geblieben. Und manchmal muss man sich aufmachen und Jesus beim Wort nehmen. Wir werden nach Ostern so diese Reihe Jüngerschaft starten, uns mit dem Thema Jüngerschaft beschäftigen. Aber eins ist klar, Jünger sind Menschen, Schüler, die mit Jesus unterwegs sind, von Jesus lernen wollen. Und wer bereit ist, das zu tun, der darf das erleben, was Stephanus auch erlebt. Jetzt kommt ein wichtiger Satz, den habe ich mal irgendwo gehört, den habe ich mitgebracht. Ich weiß nicht, wer ihn gesagt hat. Unser außergewöhnlicher Gott kann außergewöhnliche Dinge durch gewöhnliche Menschen vollbringen. Ich lese ihn nochmal, weil ich finde, da steckt eine große Weisheit drin. Unser außergewöhnlicher Gott kann außergewöhnliche Dinge durch gewöhnliche Menschen vollbringen. Weil Stephanus war auch nur ein gewöhnlicher Mensch wie du und ich. Aber durch ihn bekommt die Sache der Evangelisation in der Apostelgeschichte eine ganz neue Bewegung. Das werden wir später sehen, weil er so war, wie er hier beschrieben wurde und Jesus ganz zur Verfügung stand. Auch du und ich können von Gott gebraucht werden, vielleicht ganz anders wie Stephanus, aber auch in unserem Leben kann sich was bewegen. Ich habe euch ein Foto mitgebracht. Dwight Lyman Moody, den kennen nur Leute, die theologisch so ein bisschen bewandert sind. Der Name ist für uns vielleicht nicht mehr so bekannt. Das war von 1850 bis in dieser Ecke 1870 einer der bekanntesten Evangelisten der Welt. Der hat angefangen, der ist in einer armen Familie groß geworden, viele Kinder, Vater ist früh verstorben, hat Schuhreparateur gelernt, Schuhmacher, hatte am Anfang wenig Geld, irgendwann hat er eine Fabrik, hat selber Schuhe verkauft, war erfolgreich als Schuhverkäufer und er hatte einen Freund, der hieß Henry Varley und der Henry Varley hat einmal eine Herausforderung gesagt, die hieß: Die Welt muss erst noch sehen, was Gott mit, für, durch und in einem Menschen tun kann, der ihm voll und ganz geweiht ist, der sich Gott ganz zur Verfügung stellt. Und dieser Moody, als er das gehört hat, hat seinem Freund gesagt, ich will dieser Mensch sein, der sich Jesus ganz zur Verfügung stellt und schauen kann, was Gott aus meinem Leben tun kann. Und dieser Mann hat die Welt der Evangelisation auf den Kopf gestellt. Vieles, was wir heute unter Evangelisation erleben oder machen, hat dieser Mann entwickelt, sozusagen eingesetzt. Der hat angefangen, Musik spielen zu lassen bei Evangelisation. Es gab hinterher einen Ausspracheraum, wo man hingehen konnte, mit dem Pastor oder dem Seelsorger sprechen. Er hat den Bekehrungsaufruf, dass er, wer möchte einen Anfang mit Jesus machen, wo wir heute manchmal ein bisschen skeptisch oder manche skeptisch sind, kommt von ihm, damit er wusste, mit welchen Leuten er reden kann. Er hat angefangen, Evangelisation in Hallen und Zelten zu veranstalten, weil viele Kirchen ihn gar nicht einladen wollten. Hat er gesagt, die kommen sowieso nicht in die Kirche, lasst uns in Hallen und Zelten gehen. Zelte ist heute auch vielleicht nicht mehr das Wahl der Zeit, aber all das hat er entwickelt. Und in einer Zeit, als es noch kein Fernsehen gab und noch kein Radio, nur Telegramm, da wären Predigten zu vermitteln, das hätte ein bisschen lang gedauert. Ne? Man schätzt, 100 Millionen Menschen haben seine Predigten gehört. Und wie viele durch ihn zum Glauben kamen, weiß man nicht, aber es waren viele Leute, die er erreicht hat. Und das, obwohl er sich selber als schlechter Redner, er hat gesagt, der hatte auch keine große Schulbildung und es war wirklich so, wenn er geredet hat, dass die Grammatik nicht immer gepasst hat. Aber es war ihm vollkommen egal, weil er wusste, Jesus hat mich hier hingestellt, ich rede von Jesus und hat erlebt, dass Gott ihn gebraucht. Ich möchte Mut machen, deine Rolle als Licht der Welt anzunehmen. Egal, ob du jetzt eine 20-Watt-Birne bist, eine 40-Watt-Birne oder eine, vielleicht sogar eine 200-Watt-Birne. Das ist vollkommen wurscht, wenn du das einbringst, wie Jesus dich gemacht hat. Dieses Licht reicht, das wird was verändern. Hab Mut, Licht zu sein, da wo Jesus dich hinstellt. Der zweite Gedanke in der Predigt, Treue trotz Widerstand. Stellt euch vor, Stephanus hat Wunder getan und die Menschen kommen nicht zum Glauben. Das ist bei Wundern selten der Fall. Man denkt immer, die Leute fallen dann reihenweise in ihren Überzeugungen um und sagen, jetzt werde ich auch Christ werden. Das Gegenteil passiert. Er tut Wunder und er wird hinterfragt. Es kommt zu einem Disput, so ein theologisches Streitgespräch. So wie Luther mit Hans Wurst, hat er seinen Gegner genannt, theologisch gestritten. Da geht es auch mal heftig her. Und dann hat er diskutiert mit Leuten aus zwei verschiedenen Synagogen, die ihn so in die heiße Mangel genommen haben. Früher gab es so eine Sendung, der heiße Stuhl. Man hat ihm die ganzen schweren theologischen Fragen gestellt. Man hat ihn vielleicht gefragt, es steht nicht da, aber vielleicht hat man ihn so gesagt, wenn Jesus jetzt also in seinem Kreuz die Vergebung aller Sünden ist, wozu brauchen wir dann noch den Tempel und den Tempelkult? Hast du das mal zu Ende gedacht, Stephanus? Oder sie haben ihn gefragt, wenn alles vom Glauben abhängt, wenn allein der Glaube genügt, wozu brauchen wir dann noch das Gesetz? Stephanus, gib uns eine Antwort. Wir wollen Antworten wissen. Und der Stephanus erfährt etwas, was Gott Menschen zuspricht, die für ihn sozusagen herausgefordert werden, auf einen heißen Stuhl gesetzt werden. Jesus sagt mal, wenn er mal vor Synagogen und vor Königen reden muss, und dann sagt Jesus in Lukas 21, in Vers 14 und 15, macht euch keine Sorgen, wie ihr euch verteidigen sollt. Ich werde euch die richtigen Worte eingeben und die nötige Weisheit verleihen, so dass keiner eurer Gegner euch widerlegen kann. Können? Naja, egal. Die Stichhaltigkeit, man erfährt das im Text, grammatikalisch war es falsch, ne? Egal. Die Stichhaltigkeit der Argumente war so, dass Stephanus es so erlebt, die Leute werden still, die können nichts mehr sagen. Er hat sie mit seinen Argumenten sozusagen zum Schweigen gebracht. Und dann passiert etwas, was man oft erlebt. Also darum ist es gar nicht immer so wichtig, Diskussionen zu gewinnen. Denn wer immer recht hat, das nützt manchmal auch nichts. Denn es geschieht das, was oft geschieht, wenn Leute sich überfahren fühlen oder mit ihren Argumenten überfahren fühlen. Wenn sie nicht weiterkommen mit Argumenten, dann schüttet man Dreck über diesen Gegner aus. Man macht den Menschen fertig und klein, weil man denkt, dann kann ich so über ihn gewinnen. Und das geschieht jetzt auch bei Stephanus. Man sagt ihm, er hat Gott gelästert, Mose gelästert, das Gesetz und den Tempel. Und jetzt wird es für Stephanus lebensgefährlich. Denn dieser Vorwurf eines Juden an einen anderen Juden war so gut fast wie ein Todesurteil. Denn im Alten Testament findet man in 3. Mose 24, Vers 16, das kannten die Juden alle, wer des Herrn Namen lästert, der soll des Todes sterben, die ganze Gemeinde soll ihn steinigen. Kurzer Spoiler, am Ende endet das genauso für Stephanus. Er wird am Ende gesteinigt. Er wird dieser Anklage für schuldig gesprochen, obwohl er eigentlich nichts falsch gemacht hat. Und jetzt ist so, nachdem die Anklage im Raum steht, wird Stephanus sofort ergriffen, vor den Hohen Rat geführt. Das sind 71 jüdische Gelehrte, die obersten Richter des jüdischen Volkes, die über religiöse Fragen eigenständig entscheiden durften, ohne den Kaiser, den römischen Staat in Anspruch nehmen zu dürfen. Zu denen wird er gebracht. Und jetzt wird es noch schmutziger, jetzt treten falsche Zeugen auf, die sagen, was sie gehört haben, und dass falsche Zeugen sind, impliziert das schon, dass das, was sie gesagt haben, eigentlich nicht wahr war. Der Dreck über Stephanus wird weiter ausgeschüttet, er wird verklagt, da werden Zitate aus dem Zusammenhang gerissen, die Leute, die Stephanus zugehört haben, haben ihn eigentlich gar nicht verstanden, ihre Missverständnisse kommen zum Ausdruck. Und es wird ihm vorgeworfen, Stephanus würde lehren, dass Jesus den Tempel zerstören würde und er abfällig über das Gesetz rede. So wird Stephanus mit Sicherheit nicht geredet haben, denn Stephanus hat das wiederholt, was Jesus gelehrt hat. Und Jesus hat sich nie respektlos verhalten gegenüber dem Gesetz oder dem Tempel. Im Gegenteil, Jesus sagt in Matthäus 5, Vers 17 in der Bergpredigt, Ich bin nicht gekommen, um das Gesetz oder die Schriften der Propheten abzuschaffen. Ich im Gegenteil bin ich gekommen, um sie zu erfüllen. Und Jesus sagt so, also weil ich das Gesetz erfüllt habe, steht ihr nicht mehr unter dem Gesetz. Ihr müsst jetzt keine Tempelopfer mehr bringen, um vor Gott gerecht sein zu können. Eigentlich ist auch vollkommen egal, was Stephanus gesagt hat, weil nachdem der Vorwurf der Gotteslästerung im Raum steht, kann man fast sagen, was man möchte. Man hat so gut wie verloren. Also es hat angefangen mit Widerstand, theologische Streitgespräche, Verleumdung und endet am Ende wirklich in Gewalt. Jetzt muss ich was sagen, was uns nicht so leicht fällt, aber wer wie Stephanus treu für Jesus auftritt, wird manchmal bei aller Vorsicht und Liebe, die ja auch in Ordnung ist, manchmal auf Situationen stoßen, wo es Ärger geben wird, wo man auf eine Position tritt und wo man merkt, die Leute können jetzt nicht mehr mit, wo es manchmal hart wird. Das ist immer so, wenn Menschen für Jesus auftreten, das Evangelium kommt an einen Punkt, wo es einfach Menschen trennt, in die, die es glauben und an die, die es ablehnen. Das war schon in der Weckungsgeschichte so. Ein anderer großer Mann in Deutschland hieß Ernst Modersohn, ein Pfarrer, der war wie der Dwight L. Moody nur in Deutschland und ein bisschen später. Dieser Pfarrer Ernst Modersohn, der kam im Siegerland, da gab es eine Erweckung, ist er zum Glauben gekommen, schon als Pfarrer, und hat plötzlich angefangen, anders zu predigen. Er hat den Leuten gesagt, dass es nicht ausreicht, Mitglied einer Kirche zu sein und mal getauft zu sein und konfirmiert zu sein, sondern dass es der persönliche Glaube dazukommen müsse, dass es auf den Glauben an Jesus ankommt. Und damit hat er sich keine Freunde gemacht. Leute, die das typische Kirchendenken hatten, ne? Einmal getauft, für immer gerettet, egal wie du lebst, gibt es manchmal, die taten sich damit schwer. Der Ernst Modersohn hat berichtet, bei einer Beerdigung, es dauerte nicht lange, da kam die erste Beschwerde aus diesen Kreisen, also die, die gegen ihn waren. Bei einer Beerdigung hatte ich gesagt, das Seligwerden sei nicht so eine selbstverständliche Sache, wie etwa der Morgen der Nachtfolge oder Frühling auf den Winter. Der hat also gesagt, man muss persönlich glauben, nicht nur einmal getauft sein, das wäre wichtig. Und dann schrieb, da ging eine Beschwerde ans Konsistorium, heute würde man sagen ans Landeskirchenamt, dass ich meinen Geifer auf die Gräber der teuren Toten gespritzt hätte, die doch von meinen Amtsbrüdern feierlich geweiht worden seien. Also man hat ihnen vorgeworfen, da wo die anderen Pfarrer vielleicht gesagt haben, Taufe reicht, da hätte er was anders gesagt und hätte sich abgehoben. Das wird immer so sein. Auch in deinem Leben kann es Situationen geben, wo du merkst, wenn ich für Jesus einstehe, wird es manchmal schwierig. Dann bin ich aufgefordert, treu zu sein, so wie Stephanus. Bei uns sieht das vielleicht anders aus. Vielleicht, wenn du mal von Jesus erzählst, kann sein, deine Arbeitskollegen fangen an zu lachen und sich so lustig zu machen über so einen jungen Mann oder eine junge Frau, die sowas heute noch ernst nehmen kann. Sowas kann man doch nicht mehr glauben. Antiquiert, vorgestern, überall vollkommen aus der Mode. Es kann sein, andere beschimpfen dich als rückständig. Es gab einen Vortrag an der Uni von einer Biologin, die den Mut hatte, über zwei Geschlechter zu sprechen, einen Vortrag zu machen. Das gab ein großes Radau, die wurde schließlich erstmal ausgeladen, dass sie gar nicht reden durfte. Sven Lehmann von der Bundesregierung, der Beauftragte für Gleichberechtigung, hat gesagt, das wäre quasi kreationistisches Denken von vorgestern zu sagen, es gäbe nur zwei Geschlechter. Schön fand ich, dass in der Zeitschrift Emma, die nicht dafür bekannt ist, dass es eine christliche Zeitschrift ist, eine Biologin, die den Nobelpreis gewonnen hat, die auch keine Christin ist, Frau Nüßlein-Vollhardt, dem Herrn Lehmann von dem Gleichstellungsamt vorgeworfen habe, er hätte wohl im Biologieunterricht nicht aufgepasst. Biologisch gibt es nur zwei Geschlechter. Sozial gibt es andere Geschlechter, wie die Gesellschaft das auffasst. Er sollte vielleicht nochmal Biologieunterricht machen. Das fand ich ganz nett. Aber das kann dir passieren, dass du mal irgendwas sagst und Leute dir auf den Schlips treten und sagen, du bist von gestern. Es gibt immer Menschen, die haben, wie wir hatten früher am Tannenbaum, noch als nur echte Kerzen hatten, hatten meine Eltern immer einen Eimer mit Wasser am Tannenbaum. Das war auch gut, weil einmal der Baum wirklich gebrannt hat, da war der Eimer schon da. Das war gut. Es gibt Menschen, denen du begegnest, die haben immer einen Eimer Wasser dabei, um die zarten Flämmchen des Glaubens gleich ausschütten zu meinen zu müssen in deinem Leben. Das gibt es. Darauf muss man gefasst sein. Und ich möchte Mut machen, dich nicht entmutigen zu lassen, so wie Stephanus. Die Prüfungen bringen einen weiter, bringt dich Christus näher. Jesus hat einmal gesagt in Matthäus 5, es geht um jetzt, wenn man um Christus leidet, nicht weil man sich dämlich verhalten hat, das ist was anderes. Ne? Das gibt's auch. Aber wenn er um Christi willen leidet, sagt Jesus, selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen, allerlei Böses gegen euch reden und dabei lügen, seid fröhlich und jubelt, es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Der Stephanus war so jemand, der hat das ausgehalten, ist treu geblieben, er war ein Licht. Jetzt kommt der dritte Gedanke, ein strahlender Zeuge. Also ihr habt im Hinterkopf, der Vorwurf steht im Raum, ne? Er hat den Tempel und Gott beleidigt, er hat gelästert. Er sitzt vor 71 Hohenpriestern, die ihn jetzt, und da heißt dieser schöne Satz, Vers 15a beginnt so, alle Ratsältesten blickten Stephanus gespannt an. Ich weiß, ich habe ja früher mal Bankkaufmann gelernt und musste zur mündlichen Prüfung. Da saßen nur drei Prüfer und die waren mir wohlgesonnen. Ne? Aber das fand ich schon eine Herausforderung. Jetzt stellt euch vor, ihr sitzt hier, wir sind ein bisschen mehr vielleicht als 70, aber ich sitze hier und ihr alle guckt mich jetzt gespannt an, aber nicht positiv, sondern in euren Herzen ist das Urteil schon lange gefallen, schuldig. Und ihr guckt jetzt an, was dieser arme Mensch hier vorne macht, wie der sich rauswindet. So war diese Situation. Ne? 71 Leute schauen dich an und haben eigentlich schon beschlossen, du kannst sagen, was du willst, am Ende wird das für dich nicht reichen. Das ist der Horror. Also stelle ich mir wirklich schrecklich vor, da zu stehen und da herausgefordert zu werden. Und jetzt geht dieser Satz so schön weiter in Vers 15b. Und sahen, dass sein Gesicht leuchtete wie das Gesicht eines Engels. Also das hat verschiedene Bedeutungen. Zum einen ist das leuchtende Gesicht ein Spiegelbild der Beziehung von Stephanus zu Jesus. Ne? Also er spiegelt das wieder, was er lebt. Dieses voller Kraft, voll Geistes, das wird auf seinem Angesicht deutlich. Die gucken ihn an, die sehen jetzt nicht Empörung, dass er ungerecht behandelt wurde. Die sehen nicht einen, der sich über die Menschen erhebt und denkt, ach, sagt ihr doch, was ihr wollt, ich weiß es sowieso besser. Das auch nicht. Sie sehen keinen ängstlichen Menschen, der eben angesichts der 71 Leute jetzt so eingeschüchtert ist, dass er immer kleiner wird und gar nicht mehr weiß, was er sagen soll. All das sehen sie nicht, sondern sie sehen ein leuchtendes Gesicht. Es ist, als ob sie die Herrlichkeit Gottes sehen. Und das ist ein interessanter Hinweis. Es gibt nämlich einen Text im Alten Testament, wo jemand auch ein leuchtendes Gesicht hat, nämlich Mose. Als Mose das Gesetz empfängt, auf dem Berg ist und nachher zurückkommt, er durfte Gott sehen, der vorbeigeht, also nur von hinten, weil Gott gesagt hat, wer mich sieht, muss sterben, aber er durfte immerhin den vorbeigehenden Gott sehen. Da heißt es in 2. Mose 34, Vers 29, als er vom Berg kommt, er wusste aber nicht, dass sein Gesicht leuchtete, weil er mit dem Herrn gesprochen hatte. Jetzt stell dir die Ironie vor, ne, dass Gott Stephanus sein Gesicht auch leuchten ließ, so wie ähnlich wie das von Mose geleuchtet hat, obwohl Mose das Gesetz aufgerichtet hat und Stephanus gesagt hat, das Gesetz ist in Christus erfüllt und beider Gesicht leuchtet. John Stott, ein englischer Theologe, hat das so beschrieben, auf diese Weise zeigte Gott, dass sowohl Moses Dienst am Gesetz als auch Stephanus Auslegung desselben seine Zustimmung hatten. Na, wenn das Gesicht von Stephanus leuchtet, sagt Jesus, das leuchtet aus einem bestimmten Grund, weil Stephanus alles richtig gemacht hat. Na, viele dachten, Stephanus steht da allein gegenüber den 71, das stimmte aber nicht. Der stand mit Jesus vor den 71. Und darum konnte er auch aufrecht stehen, weil er wusste, dass Gott mit ihm ist. Und deshalb endet das Zeugnis von Stephanus nicht in Verzweiflung, sondern in einem leuchtenden Glauben an seinen auferstandenen Herrn. So, jetzt komme ich auf unsere Gesichter zu sprechen. Ihr könnt noch schnell die Miene hochziehen, aber kommt jetzt. Jemand hat mal geschrieben, unser Gesicht sieht ja manchmal so aus, als wären wir mit essigsauren Dillgurken entwöhnt worden. Jetzt im Moment gerade nicht. Spurgeon, ein englischer Prediger, hat einmal den jungen geistlichen Predigern einen folgenden Tipp mitgegeben. Wenn du über den Himmel sprichst, lass dein Gesicht in himmlischem Glanz erstrahlen. Und dann geht das Zitat noch weiter. Wenn du über die Hölle sprichst, reicht dein Alltagsgesicht aus. Ja, der konnte manche Sachen ein bisschen überspitzen. Ne, aber er wollte schon sagen, sieht man, was wir glauben, erlebt man, was wir glauben, hat das in uns Raum. Es gibt so eine Geschichte über Goldsucher in Montana. 1850 hat so eine Gruppe von Leuten eine große Goldader entdeckt. Das Dumme war, die hatten keine Werkzeuge mit, zufällig drüber gestolpert, hatten dann noch Kranke, die verletzt waren, weil sie länger unterwegs gewesen waren, gingen in die nächste Stadt, hatten aber vorausgemacht, wir sagen keinem, dass wir irgendwie Gold gefunden haben, klar, sonst wären alle, das ganze Dorf dahin gepilgert und hätte ihnen die Goldader geklaut. Dann hat das ein paar Wochen gedauert, bis alle wieder gesund waren und dann sind sie losgegangen und 50 Dorfbewohner sind ihnen gefolgt. Und dann haben sie alle sich untereinander gefragt, wir haben doch ausgemacht, dass wir denen nichts sagen. Hast du was gesagt? Nee, ich habe nichts gesagt. Hast du was gesagt? Nee, ich auch nicht. Und dann haben sie die Leute gefragt, warum sie ihnen folgen würden. Und dann haben die Leute gesagt, wir wussten, dass ihr Gold gefunden habt, weil ihr so glücklich ausgesehen habt. Also hier ist die Frage an dich und mich. Wissen deine Klassenkameraden, deine Studienkollegen, deine Arbeitskollegen, deine Mitrentner und Mitrentnerinnen, Mitpensionäre und Pensionärinnen, wissen die Leute, die um dich herum sind, deine Familie, dass du Gold gefunden hast, und zwar Gold in der Form Jesus Christus, dass Jesus Christus in dein Leben gekommen ist. Sehen Menschen ein Stück Himmel in unserem Leben? Ich muss jetzt ein bisschen uns entgegenkommen, nicht jeder von uns wird so strahlen wie Mose oder Stephanus, ne? Das ist hoffentlich deutlich. Aber so ein bisschen Kritik steckt schon dran, bekommt mein Gesicht mit, was mein Herz glaubt, was ich im Inneren habe. Paulus schreibt mal im 2. Korinther 4, Vers 6, denn derselbe Gott, der gesagt hat, aus der Finsternis soll Licht hervorstrahlen, jetzt kommt es, der hat es auch in unseren Herzen hell werden lassen, sodass in der Person von Jesus Christus den vollen Glanz von Gottes Herrlichkeit erkennen. Es ist wenigstens in meinem Herzen manchmal hell. Vielleicht ist das so eine Anfrage an dich und mich, dass ja eigentlich möchte ich auch gern, dass mein Herz mehr leuchtet. Ich habe noch einen Bibelvers für euch aus Psalm 34, Vers 6. Den hatte ich schon öfters mal zitiert. Da heißt es, die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude. Ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Also wenn du dir heute vornimmst, ich möchte mehr für Jesus leuchten, als positiv mich dieses Licht Jesu weitergeben, dann beginnt das damit, dass ich erstmal zu Jesus gehe, die Gemeinschaft mit ihm pflege, bei ihm auftanke. Das wird mich prägen und so kann ich es weitergeben. Dann kann man das erleben, wie ich das öfters erlebt habe, im Krankenhaus bei älteren Geschwistern der Gemeinde. Da kommt man hin und denkt, die Leute liegen im Sterben. Und dann sagen die Leute manchmal wirklich noch mit einem Lächeln im Gesicht, obwohl sie krank sind und viele Nöte haben, ich freue mich, dass ich bald bei Jesus sein darf. Und die sind wie ein Licht für andere Menschen, auf positive Art und Weise, weil sie eine Hoffnung haben und weitergeben. Das wünsche ich dir und mir auch. Ich fasse zusammen. Also was haben wir von Stephanus gelernt? Also wir sollen aus der Verbindung mit Gott leben, in Gnade und Kraft unser Leben gestalten. Er fordert uns auf, treu zu bleiben, auch wenn manchmal unser Glaube herausgefordert wird. Das Dritte, er fordert uns heraus, ein Zeuge für Jesus zu sein. Und ich möchte es nochmal sagen, du und ich, wir sind nicht Stephanus. Das müssen wir auch nicht werden. Wir sind eher die 20, 30, 40 Watt Christen wahrscheinlich. Dafür hat Stephanus auch nicht lang gelebt. Wenn man die Wahl hat, ist wahrscheinlich für die meisten klar, dann leuchte lieber mit 40 Watt. Das ist aber gar nicht das Thema. Die Frage bleibt trotzdem, wo kann ich mit meinem Licht für Jesus strahlen? In der Familie, in der Nachbarschaft, Arbeit, wo auch immer, gebe ich Jesus Raum, durch mich zu leuchten. Ich denke, darum dürfen wir am Ende beten, dass der Herr uns erfüllt mit seiner Gnade und Kraft, damit wir wie Stephanus in unserer Art und Weise für Jesus ein Zeugnis sein dürfen und ein Licht. Amen. Ich bete. Herr, ich danke dir für Stephanus, der uns hier so beschrieben wird als ein Mensch, der wirklich ganz voll mit dir war, ja, voll Jesus, ganz mit dir gelebt hat. Und das ist manchmal so eine Anfrage an mich oder an uns, wo wir mit weniger zufrieden sind. Und du möchtest nicht, dass wir mit wenig zufrieden sind, sondern du möchtest uns auch einladen, ja, ganz mit dir unterwegs zu sein, dass wir dir auch wirklich Raum geben. Ja, hilf uns, dass wir das immer wieder entscheiden können, vielleicht heute Morgen, und sagen, Herr, ich möchte wieder dir mein Leben ganz weihen, dir ganz zur Verfügung stellen. Und du siehst in die Herausforderungen, in die wir gestellt sind, in der Situation, in der wir sind, wo andere manchmal unseren Glauben vielleicht lächerlich machen oder wo andere vielleicht noch gar nicht wissen, dass wir glauben, gib uns, dass wir dort auf gute Art und Weise Licht sein dürfen, auch wenn wir manchmal Widerstand erleben. Du hast deinen Segen darauf gelegt, wenn wir für dich einstehen, Zeugen für dich sind, dann wirst du das belohnen. Und ich danke dir auch für das Letzte, das wir gehört haben, dass das in unserem Leben sichtbar sein soll und wird. Wenn wir dir Raum geben, dann kann dieses Strahlen in unserem Herzen Menschen erreichen. Du lädst uns ein Wohlgeruch Christi zu sein, ein Brief Christi zu sein. Hilf uns, dass wir das besser hinbekommen. Alleine können wir das eben nicht. Und das müssen wir auch nicht erzwingen, aber du willst uns dabei helfen, denn du hast uns alles gegeben, was wir brauchen. Dein Geist, die Gemeinschaft mit dir. Hilf uns, dass wir das in unserem Leben den Platz geben, den es hat, damit wir ähnlich wie Stephanus mit unseren Möglichkeiten für dich eben leuchten dürfen. Danke, Herr, dass du es tust und dass du uns da hilfst und uns an die Hand nimmst.